Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich lese den Predigtext aus dem 1. Johannes 4, 7 bis 11 aus der Elberfelder Übersetzung.
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, aneinander zu lieben.
Vielen Dank, Jenna. Moin zusammen, guten Morgen auch von mir. Für all diejenigen von euch, die vielleicht hier heute mal ganz neu bei uns in der Christusgemeinde reinschauen. Hi, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Wir starten, wie Friedhelm das gerade schon erklärt hat, in unsere neue Predigtreihe. Wir alle befinden uns ja in ganz unterschiedlichen Beziehungen in unserem Alltag. Wir sind Freund oder Freundin, wir sind Kind, alle irgendwie. Manche von uns sind Eltern, manche sind Partner. Wir alle leben ganz verschiedene Beziehungen und wir wollen uns anschauen, was der christliche Glaube und Gottes Vorstellung von Liebe damit zu tun hat. Und bevor wir damit anfangen, würde ich gern zu Beginn noch einmal beten. Ja, unser großer Gott, du stellst dich als ein liebender Vater vor in der Bibel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in den nächsten Minuten zu verstehen, was dieser Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, was er für uns heute bedeuten kann. Was er für uns bedeuten kann, egal ob wir schon lange Christ sind oder ob wir uns vielleicht ganz neu mit Glauben befassen. Ich bitte dich, zeig uns, was du unter Liebe verstehst und hilf uns zu sehen, was das heute für uns bedeutet. Amen. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Liebe sprechen? Ja, also wenn wir sagen, dass wir jemanden lieben oder eine Person lieb haben, ob ein Freund, ein Kind, ein Partner, ganz egal. Wenn wir sagen, dass wir jemanden lieben, was meinen wir damit eigentlich? So, und vielleicht sitzen manche von euch hier und euch ist das schon völlig klar und ihr könntet jetzt die perfekte Definition liefern. Sehr gut. Aber lasst mich doch euch mal an einem ganz banalen alltagssprachlichen Beispiel zeigen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen komplexer ist, als wir ursprünglich dachten. Okay? Wir sagen in unserem Alltag immer wieder Dinge wie, also was ich oft sage ist, ich liebe guten Kaffee. Ja, das ist so, ich liebe guten Kaffee. Oder wir sagen Dinge wie, ich liebe Schokolade oder ich liebe Cheeseburger. Ja? Aber über was für eine Art von Liebe sprechen wir da? Wenn wir mal über die Liebe zu diesem Cheeseburger kurz nachdenken. Was ist das für eine Art von Liebe? Das ist eine Begeisterung für etwas, was eine Sehnsucht in mir stillt. Ja? Seine Begeisterung für etwas, was einen Appetit in mir befriedigt. Also das, beim Cheeseburger wäre es der Appetit oder die Sehnsucht nach schmackhaftem Essen. Also diejenigen von euch, die Burger mögen zumindest. Ja? Und ich liebe den Cheeseburger, weil er eine Sehnsucht in mir stillt. Und diese Form von Liebe ist aber eigentlich ja ein Begehren. Eigentlich ist es eine Lust. Ja, ich habe ein Begehren nach etwas, als eine Sehnsucht in mir stillt. Ich liebe den Cheeseburger und das bedeutet, ich will diesen Cheeseburger essen, verschlingen und meine Sehnsucht stillen. Ich liebe den Cheeseburger nicht auf die Art und Weise, dass ich gern etwas für den Cheeseburger tun würde. Ja? Oder dass ich mich gern um den Cheeseburger kümmern würde, wenn er alt und gebrechlich wird. Wobei, vielleicht kennt ihr diese Studie, so ein McDonald's Cheeseburger wird nie alt und gebrechlich. Der bleibt 50 Jahre so, wie er ist, genau. Ja? Also diese Art von Liebe, eine Begeisterung für etwas, was eine Sehnsucht in mir stillt, das ist eigentlich ein Begehren. So, und die interessante Frage finde ich jetzt, wenn wir davon sprechen, eine Person zu lieben, jemanden zu lieben, ist das dann nicht oft auch so ein bisschen Cheeseburger-Liebe? Also ist das manchmal nicht auch vor allem, dass wir damit meinen, dass wir von einer Person begeistert sind, die eine Sehnsucht in uns stillt? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass wir jemanden lieben? Was bedeutet das? Vielleicht ist es komplexer, als wir dachten. Und ich möchte gerne mit euch heute anschauen, was ein biblisches Verständnis ist davon, was es heißt zu lieben. Was, man könnte sagen, was Gott selbst in der Bibel darüber sagt, was es heißt zu lieben. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen, weil ich glaube, dass es zum einen total relevant ist in unserer heutigen Zeit, wo so verschiedene Definitionen von Liebe nebeneinander stehen. Und zum anderen glaube ich, dass wir, wenn wir uns eine biblische Vision von Liebe anschauen, dass wir etwas finden können, was in unsere ganz alltäglichen Fragen von Liebe hineinspielt. In unsere ganz alltäglichen Situationen, wo wir mit Liebe konfrontiert sind. Ja, das frische, jungverliebte Paar auf Wolke 7. Oder die beiden Freunde, die seit Jahren miteinander unterwegs sind, aber sich gerade über einen Konflikt entfremden. Die Person, die mehrere enttäuschende Beziehungen hinter sich hat und sich fragt, wie das werden wird. Der glückliche Single, der davon genervt ist, dass es in Gemeinde immer um Ehe und Familie geht. Das Paar, das seit mehreren Jahren verheiratet ist, das Wohnzimmer liegt voll mit Spielzeug. In der Ecke liegen Windeln, unterm Tisch Krümel. Es ist kaum Zeit füreinander und Sex ist sowieso eingeschlafen. Das Paar, wo die Kinder frisch aus dem Haus sind und das merkt, dass es sich ganz neu finden muss. Oder Leute, die im Alter das Leben miteinander teilen und merken, wie sie mit neuen Gegebenheiten und körperlichen Gebrechen umgehen müssen. All die anderen Alltagssituationen, die euch im Kopf und im Herzen sind, wo es darum geht zu lieben. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was eine biblische Vision von Liebe ist, finden wir erste Antworten auf die Frage, was all diese Situationen mit Gott zu tun haben und was es heißt, in all diesen Situationen zu lieben. Okay? Lass uns das anschauen. Ich möchte gerne diesen Text, diesen Bibeltext, den Jenna uns gerade vorgelesen hat, dafür mit euch durchgehen und gerne drei Gedanken aus diesem Text mit euch anschauen. Und diese Gedanken sind erstens, Gott ist Liebe. Zweitens, Liebe ist nicht Gott. Und drittens, der Weg zu wahrer Liebe. Ja, also Gott ist Liebe, Liebe ist nicht Gott, der Weg zu wahrer Liebe. So, lass uns mal einsteigen. Der Text, den wir gelesen haben, ist aus dem ersten Johannesbrief. Das ist ein Brief, den Johannes, einer der 12 Jünger von Jesus, geschrieben hat. Und er heißt der erste Johannesbrief, weil es der erste von 3 Briefen ist, die uns vorliegen. Und Johannes schreibt diesen Brief an eine christliche Gemeinschaft, also an eine Kirche, könnte man sagen, wie wir hier. Und er fordert die Christen dazu auf, sich gegenseitig zu lieben, sich mit Liebe zu begegnen. Und er begründet das mit der Liebe Gottes. Und das, was er über die Liebe Gottes sagt, das schauen wir uns mal an. Weil ich glaube, dass wir da ganz viel ableiten können für all unsere Alltagssituationen, in denen wir mit Liebe zu tun haben. Okay? Johannes fängt an in Vers 7 mit dieser Aufforderung. Er sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und dann begründet er das zum ersten Mal. Und er sagt, denn die Liebe ist aus Gott. Ja? Und was er damit meint, ist, die Liebe kommt von Gott. Die Liebe kommt aus Gott. Oder eine andere Bibelübersetzung übersetzt hiermit, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Ja? Und dann schreibt er weiter in Vers 8, er sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. So, Johannes macht hier zwei sehr große, finde ich, zwei sehr erstaunliche Aussagen über Gott. Er sagt zum einen, Gott ist Liebe und er sagt, Liebe kommt aus Gott, Liebe hat in Gott ihren Ursprung. So, was meint er damit? Wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, und er sagt das ein paar Verse danach nochmal. Also er will das wirklich betonen. Gott ist Liebe. Und was er damit meint, ist, dass Gott im tiefsten Inneren seines Wesens von Liebe gekennzeichnet und geprägt ist. Dass das, was Gott im tiefsten Inneren seines Seins ausmacht, Liebe ist. Und wenn wir uns hier für einen Moment mal anschauen, was die Bibel oder dann so auch die christliche Theologie über Gott sagt, dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Denn die Bibel erklärt uns, dass Gott von Ewigkeit her als ein dreieiniger Gott existiert. Also als ein Gott, aber aus 3 Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und Jesus Christus, so die zweite Person der Dreieinigkeit, er sagt an einer Stelle in Johannes 17, Vers 24, da betet er zu seinem Vater und er sagt, du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Ja, also er sagt, bevor irgendetwas existiert hat, bevor irgendetwas geschaffen war, war in Gott selbst schon die perfekte Gemeinschaft von vollkommener Liebe, die Liebe des Gottes des Vaters zum Sohn, des Sohnes zum Vater, des Geistes zu den beiden und so weiter. Also Gott ist in seinem Wesen von Ewigkeit her eine vollkommen liebende Gemeinschaft. Ja, das kennzeichnet ihn, das macht ihn aus. Gott ist Liebe. Das ist das eine, was Johannes sagt. Und das zweite, was er dann sagt, ist, Liebe hat in Gott ihren Ursprung. Liebe kommt aus Gott. Ja, also stellt euch diesen ewigen, dreieinigen Gott vor, der von Ewigkeit her vollkommene Liebe in sich selbst ist. Und diese Liebe sprudelt jetzt über, könnte man sagen. Ja? Wahre Liebe kommt daraus geflossen. Wir könnten das vielleicht mit diesem Bild von so einer Quelle verwenden, ja? Also stellt euch so eine Flussquelle vor, vielleicht man sieht so einen tiefen Teich und es sprudelt aus dem Inneren der Erde heraus, das Wasser fließt und sprudelt, überhört nicht auf zu fließen und fließt weiter. Ja, Liebe kommt aus Gott. Gott ist wie so eine Quelle überfließender Liebe. Und alles, was in den Kontakt mit dieser Quelle kommt, lässt dieses Wasser weiter fließen. Ja, also vielleicht können wir uns dann, wenn wir über uns Menschen nachdenken, wie so kleine Teiche vorstellen, die von dieser Quelle erreicht werden, gefüllt und das Wasser fließt weiter. Deswegen sagt Johannes dann, er argumentiert in seinem Text und sagt, wer liebt, ist aus Gott geboren. Und was er damit meint ist, quasi wenn wir an einen Teich kommen, der überfließt, dann wissen wir, dass der Teich mit der Quelle in Kontakt war. Wenn wir einen Menschen treffen, der liebt, wie Gott liebt, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieser Mensch Gott erlebt hat. Ja. Also Gott ist Liebe, sagt Johannes, und Liebe fließt aus Gott. Er ist die Quelle der Liebe. So, und wenn wir hier jetzt mal einen Moment einhaken und mal an all diese Alltagssituationen denken, die ich vorhin kurz skizziert habe oder die Situationen, die euch vor Augen sind. Wenn Gott von seinem Wesen her wahre Liebe ist und wenn Gott die Quelle der Liebe ist, dann würde das doch bedeuten, dass wir wirklich lernen, was es heißt zu lieben, wenn wir ihn anschauen, wie er liebt. Dass wir lernen, was es heißt, ein liebender Freund zu sein, ein liebender Partner, ein liebendes Kind, ein liebendes Elternteil, ein liebender Kollege oder was auch immer. Dass wir lernen können, was es heißt zu lieben, wenn wir auf seine Liebe schauen. Wenn er der Ursprung der Liebe ist, dann müsste er doch der erste Orientierungspunkt sein für unsere Frage, was es heißt zu lieben oder nicht. Deswegen lasst uns doch jetzt mal diese Liebe anschauen. Oder wenn wir in diesem Bild von der Quelle bleiben, lass uns mal das Wasser schöpfen und quasi analysieren. Wie sieht dieses Wasser aus? Wie schmeckt das? Was macht das? Wie sieht diese Liebe aus? So, wie ist das? Wie ist diese göttliche Liebe? Und Johannes erklärt es uns. Johannes definiert es sogar. Das sehen wir in Vers 10, ja? 1. Johannes 4, Vers 10. Da schreibt Johannes Folgendes. Er sagt, hierin ist die Liebe. So, das ist altes Deutsch, ja, aber das heißt so viel wie, das hier ist Liebe. Wenn ihr wissen wollt, was Liebe ist, wenn ihr wissen wollt, wie man Liebe definiert, wenn ihr wissen wollt, was Liebe ausmacht, hier ist es, ja, Doppelpunkt. Also, hierin ist die Liebe. Und jetzt macht Johannes etwas Interessantes. Er wirft unseren Blick nicht auf ein Gefühl. Er wirft unseren Blick nicht auf eine Begeisterung für jemand, der eine Sehnsucht in uns stillt, sondern er wirft unseren Blick auf eine Handlung. Er wirft unseren Blick auf etwas, was Gott tut. Vers 10, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, und jetzt kommt's, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Johannes sagt, hier ist die Definition von Liebe. Und dann wirft er unseren Blick auf die Geschichte, die im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Das Evangelium, die gute Nachricht. Und er sagt, hier ist Liebe definiert. In dieser Geschichte, dass wir als Menschheit uns von Gott abgewandt haben, von ihm entfremdet waren, entfernt waren, aber dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, dass Jesus den Reichtum, die Herrlichkeit, die Liebe des Vaters hinter sich gelassen hat, in diese Welt gekommen ist, unser Leid mitgetragen hat, am Kreuz gestorben ist, um uns die Liebe des Vaters und dieses ewige Leben bei Gott zu schenken. Diese Geschichte holt Johannes hoch. Und er sagt, hier ist Liebe. Das ist die Definition. Seht ihr, wenn wir diese Liebe versuchen, mal so kurz zu skizzieren in ein paar Stichworten. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine Liebe, die, schaut euch Jesus an, was er tut, die den Blick von sich selbst nimmt, den Blick vom eigenen Vorteil nimmt und den Blick auf den Geliebten richtet und sein Wohl sucht. Es ist eine Liebe, die bereit ist, Beschwerliches auf sich zu nehmen, um den anderen zu gewinnen. Es ist eine Liebe, die mit Geduld und Sanftmut dem anderen nachgeht und ihn umwirbt. Es ist eine Liebe, die nicht verdient wird, sondern geschenkt wird. Es ist eine Liebe, die unsere Fehler konfrontiert, die nicht sagt, alles ist gut, sondern die für unsere Sünde stirbt, die unsere Fehler konfrontiert, aber sie vergibt und sie heilt. Es ist eine Liebe, die sich letztlich im Kreuz zeigt in Hingabe für den anderen. Das sagt Johannes, das ist Liebe. Liebe ist eine Zuneigung, die sich in Hingabe für den anderen zeigt. Ja? Die wie von einer Quelle fließt von mir zum anderen. Eine Haltung und eine Handlung der Hingabe, das ist Liebe. Und wenn wir das für uns runterbrechen, wenn wir sagen, hier können wir lernen, was es heißt zu lieben. Leute, dann heißt es, Liebe ist, als Eltern nachts nochmal durch die gesamte Stadt zu fahren, um den betrunkenen Sohn abzuholen, obwohl man innerlich kocht. Es ist Hingabe und das Wohl des anderen suchen. Liebe ist, den Freund oder den Partner durch die Depression mitzutragen, auch wenn in der Zeit nichts zurückkommt. Liebe ist, sich aus ganzem Herzen für die Erfolge und Meilensteine des Freundes zu freuen, ohne Neid, sondern das Wohl des anderen zu sehen. Liebe ist, wenn man als Paar, wie vorhin skizziert vielleicht, überhaupt keine Zeit für sich hatte, die Kinder, die Wohnung sieht aus wie Sau und man hat sich so auf den einen Abend gefreut, wo man mal einen Film schauen kann oder reden kann und der andere schläft vor Erschöpfung auf dem Sofa ein. Und man holt eine Decke, deckt ihn zu und räumt das Wohnzimmer auf. Das ist Liebe. Oder den anderen zu tragen und zu pflegen, wenn im Alter vielleicht manches körperlich nicht mehr ging, so wie früher in der Beziehung. Das ist Liebe, Leute. Das ist eine Zuneigung, die sich in Hingabe zum anderen zeigt. Und das sind unspektakuläre Momente. Die würden es in keinen Hollywood- oder Til Schweiger-Liebesfilm schaffen. Ja? Aber sie sind der Inbegriff dessen, was es heißt zu lieben. Das ist eine Haltung der Hingabe. Gott ist Liebe. Er fließt über in einer Hingabe zu uns am Kreuz. Das ist, was Liebe ist. Erster Gedanke, Gott ist Liebe. Lass uns einen Schritt weitergehen. Liebe ist nicht Gott. Also Johannes hat uns diese Liebe vor Augen geführt, was Liebe ausmacht. Diese Haltung der Hingabe. Und dann fordert er die Christen in seinem Brief auf, und er macht das zweimal, so zu lieben, wie Gott liebt. Er sagt, Geliebte, die Liebe kommt aus Gott, Gott ist Liebe, deswegen sollen auch wir lieben. Oder auch Paulus im Epheserbrief, in Epheser 5, er bringt das auch total auf den Punkt, sehr deutlich, finde ich. Er sagt in Epheser 5, Vers 1 bis 2, nehmt euch daher Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. So, und was heißt das, Gott zum Vorbild zu nehmen? Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ja, diese Liebe der Hingabe, die Gott für euch hat, soll weiterfließen. Das ist die Aufforderung. Und jetzt könnte ich Amen sagen und wir gehen alle nach Hause und wir haben die Aufforderung gehört. Wir sollen hingebungsvoll lieben wie Gott. Es gibt dabei aber ein Problem. Das Ganze fällt uns unglaublich schwer. Hingabe bedeutet, den Blick von sich selbst zu nehmen und den anderen in den Blick zu nehmen. Und das fällt uns unglaublich schwer. Und ich glaube, das hat mit einer Sache nochmal zu tun, die wir heute in unserer Gesellschaft ganz besonders erleben. Eine Sache, die immer mehr ob Psychologen, Berater, Philosophen beobachten und darüber schreiben. Und das ist, anstatt dass wir auf Gott schauen und sagen, Gott ist Liebe, haben wir Liebe zu Gott gemacht. Und es verzerrt uns. Wir haben die romantische Liebe vor allem, wir haben die romantische Liebe zu Gott gemacht. So, was meine ich damit? Vor ein paar Jahren hat Markus Günther ein Artikel in der FAZ geschrieben, sehr, sehr guter Artikel, der sich wirklich lohnt, den mal zu lesen. Auch so ein bisschen zynisch, aber er bringt es wirklich auf den Punkt. Und dieser Artikel heißt Ersatzreligion Liebe. Und er schreibt darin Folgendes. Er sagt, Liebe ist die mächtigste Ersatzreligion. Genauer gesagt, jene Art von Liebe, ohne die kein Popsong und kein Film auskommt. Diese eine große, wahnsinnig romantische Liebe, bei der zwei Menschen sich unsterblich ineinander verlieben, vor Lust und Freude fast den Verstand verlieren, wie im Rausch übereinander herfallen und ab dann einfach nur noch glücklich, glücklich, glücklich sind. Yeah. Nichts und niemand, sagt er jetzt, kein Gott und kein Himmel überstrahlt unsere Gegenwart so stark wie dieser Mythos der Liebe oder der Mythos dieser Liebe. Und dann Tom Inglis, um euch noch ein Zitat zu geben. Tom Inglis, das ist ein irischer Soziologe. Der bringt das so auf den Punkt. Er sagt Folgendes. Früher glaubten wir an Gott, heute an die Liebe. Der Partner wird so zum Erlöser. Liebe bietet Geborgenheit und Trost. Sie ist die Quelle des Wohlergehens und der Glückseligkeit. Sie ist der König der Emotionen und zugleich die Königin der Freuden. Liebe ist die neue Erlösung. Wir haben Liebe zu Gott gemacht. Wir haben Liebe zur Erlösung gemacht. Und was diese Autoren und viele andere, die darüber schreiben, damit meinen, ist, wir erwarten von der romantischen Liebe die Erlösung, die frühere Generationen oder auch Christen heute eigentlich in Gott suchen. Wir erwarten, dass wenn diese eine perfekte Person kommt, der Seelenverwandte, wie man dann so schön sagt, der Soulmate, dann wird diese Person alles in uns zur Ruhe bringen, was noch unruhig ist. Sie wird alles erfüllen, was noch unausgefüllt ist. Sie wird alles erlösen, was noch zerbrochen ist. Wir werden uns auch nie wieder alleine fühlen, weil der andere versteht uns ja auch ohne Worte. Alles, was noch zerbrochen ist, soll zur Ruhe geführt werden. Wir erwarten Erlösung. Die Liebe mit dem richtigen Partner wird alles gut machen. Und deshalb enden diese ganzen klassischen Hollywood-Liebesgeschichten auch immer womit? Dass nach einer schwierigen Phase der Selbstzweifel und der Zerbrochenheit das Paar sich endlich gefunden hat. Oder noch die rauschende Hochzeit feiert. Und damit endet es. Weil der Punkt der Erlösung ist ja dann erreicht. Und alles soll gut werden, oder nicht? Leute, das ist, wir haben Liebe zu Gott gemacht. Und wisst ihr was? Es gibt von dieser Ersatzreligion Liebe auch eine christliche Variante. Und manche sagen vielleicht, wieso? Wir glauben doch, Gott ist Liebe und wir lernen, was es heißt zu lieben. Es gibt eine christliche Variante dieser Ersatzreligion Liebe. Und die sieht so aus, wenn Ehe und Familie als der eine ideale Lebensentwurf von Christen präsentiert wird in Gemeinden. Immer und immer wieder. Ja, wenn das Ideal ist. Und frag mal Singles, wie sie es in Gemeinden manchmal finden. Wenn man immer das Gefühl hat, na, dein Leben kann doch nicht das erfüllte Leben sein, noch nicht das gute Leben sein, weil das ist doch das Heiraten und Familie haben, ist doch das christliche Ideal. Leute, wisst ihr was? Das ist einfach nur eine christianisierte Version dieser Ersatzreligion Liebe, dieses Mythos. Das ist nicht biblisch übrigens. Ja? Jesus war Single, Paulus war Single. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass er allen Christen empfiehlt, wenn möglich, Single zu bleiben und sich ganz Gott zu widmen. Also wenn, dann ist das christliche Paradigma übrigens. Also ich will nicht polemisch werden, aber seht ihr, ich glaube, diese Ersatzreligion, dieser Mythos hat Einzug gefunden in den Glauben. Total. Ja, wir erhöhen die romantische Liebe, wir erwarten Erlösung davon. Und wisst ihr was? Es richtet so viel Schaden an. Da ist das Ehepaar, das nach einigen Jahren schmerzhaft merkt, dass der andere nicht als Erlöser taugt. Mit all seiner Zerbrochenheit und Unzulänglichkeit. Und die sich fragen, ob die Beziehung richtig ist, ob die andere Person die richtige ist, weil es entspricht nicht diesem romantischen Ideal, das uns gepredigt wird. Da ist der Single-Mann, dem ständig vor Augen geführt wird, dass sein Leben noch nicht das erfüllte Leben sein kann, weil es nicht diesem romantischen Ideal entspricht. Leute, es ist verzerrt. Es richtet so viel Schaden an. Es verzerrt unsere Fähigkeit zu lieben. Denn was passiert, wenn wir Liebe zu Gott machen? Wenn wir nach Erlösung und Liebe suchen, was passiert? Der Blick bleibt die ganze Zeit auf uns selbst. Wir werden nicht frei und befähigt, hingebungsvoll zu lieben. In Hingabe den anderen in den Blick zu nehmen, sondern der Blick ist die ganze Zeit auf uns selbst. Was wir finden wollen, was der andere uns geben soll, wie der andere uns erfüllen, ausfüllen und erlösen soll. Der Blick ist die ganze Zeit auf uns selbst und es verzerrt uns. Seht ihr, wenn ein Freund in einer Freundschaft vor allem von dem anderen die ganze Zeit Bestätigung braucht und wissen muss, dass er geliebt ist, wird die ganze Freundschaft total verzerrt. Wenn ich als Ehemann von meiner Frau Erlösung erwarte, werde ich sie mit unrealistischen Erwartungen ersticken in dieser Ehe. Wenn ich als Elternteil von der Liebe und Zuneigung meiner Kinder die Identität und den Wert finden will, dass ich weiß, dass ich gut bin, boah, werde ich die Beziehung zu meinen Kindern so verzerren. Kinder sind nicht dazu da, mich zu bestätigen. Ja? Oder wenn ich als Single mit der Erwartung durchs Leben gehe, dass es die eine Person gibt, die alles in mir zur Ruhe führen wird, laufe ich Gefahr, Erwartungen zu haben, die kein Mensch erfüllen kann. Oder Leute vielleicht auszublenden, die nicht diese perfekte Erfüllung versprechen. Es verzerrt uns. C.S. Lewis hat es so prägnant gesagt. Er hat gesagt, wenn wir Liebe zu Gott machen, wird Liebe zum Dämon. Es verzerrt uns. Wir haben den Blick auf uns selbst. Liebe ist nicht Gott. So, und die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir lernen, den Blick von uns selbst zu nehmen und hingebungsvoll zu lieben? Wie können wir lernen, nicht den anderen als Erlöser hochzustilisieren, sondern wirklich zu lieben? Und das ist unser dritter Gedanke. Wir lernen wirklich zu lieben, wenn wir die Liebe des wahren Erlösers erfahren. Unser letzter Gedanke, der Weg zu echter Liebe. Also wo finden wir die Kraft, selbstlos zu lieben? Lass uns dafür noch einmal zurück in den Text schauen. Ja? Lass uns noch einmal in den Text schauen. Nochmal in Vers 10, wie Johannes Liebe definiert hat. Wir haben uns das ja vorhin angeschaut, die Kennzeichen dieser Liebe. Und wenn wir nochmal auf Vers 10 schauen, dann merken wir vielleicht, dass Johannes hier Gottes Liebe nicht objektiv theologisch beschreibt einfach. Dass er nicht sagt, Gottes Liebe theologisch runtergebrochen ist das und das und das und das. Sondern Johannes spricht von einer Liebe, die erfahrbar ist. Lass uns nochmal Vers 10 anschauen. Er sagt, hierin ist die Liebe, das ist die Definition der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und dass er seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ja? Johannes sagt nicht, hier sind die Kennzeichen von Gottes Liebe, sondern er sagt, Gottes Liebe definiert sich in dem, was ihr gefunden und erfahren habt, wenn ihr, als ihr Jesus Christus kennengelernt habt, für diejenigen von euch, die Christen sind schon. Ja, er sagt, die Hingabe des Kreuzes war für euch, die Geduld und Sanftmut, mit der Gott nachgeht, so geht er euch nach. Die Treue, die er hat, hat er für euch. All das ist euers. Und dann sagt er in Vers 11, ich finde das wie so ein Ausruf, wo er dann sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, ja schaut euch das an, wenn er uns so sehr geliebt hat, mit dieser Hingabe, mit dieser Geduld, mit dieser Aufopferung, schaut euch das an. Wir werden lernen zu lieben, wenn wir die Liebe Gottes nicht einfach nur objektiv betrachten, sondern sie für uns persönlich erfahren im Evangelium von Jesus Christus. So, lasst mich versuchen, das zu illustrieren einmal. Die Woche war ja super heiß und trocken. Ja, und damit unser Gemeindegarten nicht zur Wüste wird, habe ich ab und zu mal den Rasensprenger angemacht und auf die Wiese platziert. Und dann habe ich ihn einmal angemacht und mich so daneben gesetzt und den Rasensprenger beim Arbeiten zugeschaut. Ja. Und wie ich so bin, ich habe mir angeschaut, wie macht er das und das so ein bisschen analysiert und von wo bis wo geht der Wasserstrahl und wie wird das Wasser eigentlich gleichmäßig verteilt, wie funktioniert das und so weiter. Da saß ich so in meiner Analyse und dann habe ich was gesehen, was ich davor noch nie gesehen habe. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe zwei kleine Vögelchen gesehen, ein Rotkehlchen und eine Blaumeise, die gezielt durch diesen Rasensprenger geflogen sind. Also die sind nicht lang geflogen und zufällig nass geworden, sondern die kamen und haben dann so gezielt sich in den Wasserstrahl manövriert, um sich zu erfrischen und sich abzukühlen. Und ich saß da und dachte, das klingt jetzt vielleicht witzig, aber ich dachte, diese kleinen Vögelchen und ich erleben den Rasensprenger gerade auf fundamental unterschiedliche Art und Weise. Seht ihr? Es ist die eine Sache, dem Rasensprenger zuzuschauen und zu analysieren, was der so macht. Es ist wirklich was anderes, da durchzufliegen. Oder frag kleine Kinder, es ist ein Riesenunterschied zwischen dem Rasensprenger zuschauen oder mit Badehose da durchzuspringen. Und seht ihr, das Gleiche ist es mit Gottes Liebe. Es ist das eine, Gottes Liebe zu betrachten, zu fragen, was macht sie aus, was sind die Kennzeichen, was können wir davon lernen, wie wir es im ersten Punkt gemacht haben. Das ist wichtig. Oder wenn wir nochmal das Bild von der Quelle nehmen, ja, es ist das eine, das Wasser abzuschöpfen und zu analysieren. Es ist was anderes, mit Anlauf reinzuspringen. Und zu sagen, diese Liebe mit all ihren Kennzeichen ist meins, ist für mich, gilt mir. Das Kreuz ist meins. Seht ihr, wir lernen zu lieben, glaube ich, in der Erfahrung dieser Liebe. Und ich meine damit nicht nur die großen spektakulären Momente. Diejenigen von euch, die länger Christen sind, ihr wisst, es gibt, manchmal erlebt man so Momente, wo man das Gefühl hat, man hat die Liebe Gottes wieder ganz neu verstanden und es sinkt rein und es ist so emotional intensiv. Diese Gefühle gibt es manchmal, in manchen Phasen gibt es die selten. Das ist wie aber so ein Kopfsprung in die Quelle rein. Aber das, was uns nachhaltig verändert, sind nicht nur diese großen Momente, sondern es ist eher so der tägliche Schluck aus der Quelle. Jeden Tag eine kleine Tasse abschöpfen und trinken. Jeden Tag einmal darauf zu schauen, wie sehr Gott uns liebt und was das Evangelium für uns bedeutet. Und vielleicht könnt ihr diejenigen von euch, die so einen Rhythmus in ihrem Leben schon etabliert haben, sich täglich Zeit zu nehmen für Stille und zu Gebet oder für die Bibel, vielleicht könnt ihr diese Zeit mal verstehen als einen täglichen Blick auf Gottes Liebe für euch. Als ein Schöpfen aus dieser Quelle und sich einfach bewusst zu machen, wie Gott euch liebt und wie er sich hingegeben hat für euch. Wir werden verändert zur hingebungsvolle Liebe, wenn wir die hingebungsvolle Liebe von Jesus für uns verstehen und neu erfahren. Und deswegen würde ich gerne jetzt zum Ende der Predigt, ich würde gerne einmal zusammen mit euch in die Quelle springen, okay? Das ist doch an so einem Tag wie heute ein sehr attraktives Bild, oder nicht? Lasst uns einmal zusammen in diese Liebe Gottes springen. Lasst uns einmal anschauen, was diese Liebe für uns bedeutet. Leute, seht ihr, was sagt uns das Evangelium von Jesus Christus? Was sagt es jedem von euch? Es sagt, als wir von Gott entfremdet waren, als wir Gott links liegen gelassen haben, als wir im Konflikt mit Gott noch lagen wegen unserer Sünde, da hat er uns nicht die kalte Schulter gezeigt, da hat er uns nicht links liegen lassen, sondern er ist dir und mir nachgegangen, geduldig, sanftmütig. Lass das mal reinsinken. Könnten wir darin nicht die Kraft finden und die Liebe auf einen Freund oder einen Partner, wo Entfremdung entsteht durch Konflikt, neu zuzugehen, nachzugehen, wenn Jesus das für uns getan hat. Oder als ihr Jesus Christus kennengelernt habt, vielleicht durch das erste Mal Bibellesen, durch die ersten Gebete, die ihr gesprochen habt, durch den Blick auf das Evangelium, wie hat Jesus sich euch vorgestellt? Sanft, ehrlich, ohne Druck, ohne Manipulation. Ist ans Kreuz gegangen, schwach geworden, hat sich hingegeben. Lass das mal reinsinken. Könnte das nicht die Art und Weise prägen, wie wir daten? Wie wir neue Leute kennenlernen? Oder Leute, diese Liebe Gottes ist ganz besonders auch eine Liebe für all diejenigen, die gescheitert sind. Vielleicht habt ihr ein schmerzhaftes Scheitern in einer Beziehung hinter euch. Vielleicht eine schmerzhafte Scheidung. Die Liebe Gottes ist eine Liebe für all unser Scheitern, die nicht nach unserer Leistung fragt, die nicht nach unserer Performance fragt, die nicht nach dem fragt, wie toll wir alles auf der Kette haben, sondern die in unsere Zerbrochenheit hineinkommt. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, wisst ihr was, wenn ihr gescheitert seid, Jesus sieht euch an und er sieht so viel mehr als euer Scheitern. In seinen Augen seid ihr nicht der Gescheiterte oder die Gescheiterte. In seinen Augen seid ihr nicht der Geschiedene oder die Geschiedene. Sondern in seinen Augen seid ihr ein geliebtes Kind. Ein Kind, das er nicht aufhören kann zu lieben. Könnten wir darin nicht Kraft finden und den Mut, so eine Geschichte des Scheiterns hinter uns zu lassen? Warum solltet ihr weiterhin ein Kind Gottes verdammen, das er nicht aufhören kann zu lieben? Und damit meine ich euch selbst. Oder seht ihr, die Liebe Gottes, als wir nichts bringen konnten, hat Jesus uns geliebt. Er ist uns mit Liebe begegnet, nicht weil so viel von uns zurückkommt oder weil er so viel von uns hätte. Sondern er liebt uns, weil er Liebe ist, durch und durch. Leute, könnte uns das nicht Kraft geben, in all den Momenten, in vielleicht einer Ehe, die schon länger läuft, in all den Momenten, die wir erfahren, wo vom Partner nicht so viel zurückkommt wie vielleicht früher, wo der Partner nicht so von Kraft, Freude, Schönheit oder sexueller Anziehungskraft oder was auch immer geprägt ist wie früher, wo wenig zurückkommt, könnte uns das nicht die Kraft geben, selbstlos zu lieben, wenn wir einen Gott haben, der uns liebt, wenn wenig von uns zurückkommt? Und Leute, wie geduldig liebt Gott? Wie geduldig ist er mit unserer Naivität, mit unserem Scheitern, mit unserer Unreife? Könnten wir darin nicht Kraft finden, die kleinen Menschen zu lieben, die Gott uns anvertraut, und geduldig zu sein? Und wie treu liebt er? Leute, seht ihr, wenn wir alt werden, wenn wir manches nicht mehr leisten können, was wir früher konnten, wenn unser Körper vielleicht nicht mehr so mitmacht, wie er früher konnte, die Beziehung sich vielleicht mit dem Ehepartner sich verändert aufgrund dessen, wie liebt Gott, wenn wir alt werden? Er ist treu. Er trägt uns durch. Er bleibt bei uns in jeder Krise. Und wisst ihr was? Am Ende, er bringt uns nach Hause. Könnte uns das nicht die Kraft geben oder die selbstlose Hingabe, den anderen zu tragen und mit ihm in das wahre Zuhause zu gehen? Leute, so liebt Gott. Er ist eine Quelle von überfließender Liebe, der Hingabe, die von ihm zum anderen fließt. Und ich glaube, je mehr wir von dieser Quelle trinken, uns reinsetzen, werden wir verändert, um zu leben. Nicht mit so einer Cheeseburger-Liebe, die fragt, wie kann der andere meinen Appetit stillen, sondern mit so einer Quellenliebe, die von mir fließt zum anderen. Lass uns beten. Ah, Jesus, ich danke dir, dass du überfließende Liebe bist. Dass du ein liebender Gott bist, der uns nachgeht, der sich hingibt, der uns nicht lässt, wie wir sind, sondern der uns heilt und verändert. Ich danke dir, dass wir mit dir einen wahren Erlöser gefunden haben, der so viel mehr zum Erlöser taugt als die romantische Liebe. Und Jesus, du siehst uns alle hier im Stream oder hier im Saal. Du kennst unsere Beziehungen, du siehst unsere Herausforderungen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einen frischen Schluck aus der Quelle deiner Liebe gibst. Dass du uns deine Liebe neu schmecken lässt und uns damit prägst und veränderst, dass wir lernen, wirklich zu lieben. Amen. Ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt in so einen Block gehen, wo wir mehrere Lieder mit der Band singen, so gesungene Gebete, wo wir den Blick auf Gott richten. Ich möchte euch einladen, mal folgenden Gedanken mit in diese Lobpreiszeit zu nehmen. Für welche Beziehung in eurem Leben braucht ihr gerade frische Liebe? Wo sehnt ihr euch nach so einem frischen Schluck aus der Quelle? Nehmt das mit in diese Zeit, packt das in die Lieder, betet das im Stillen, singt das Gott zu und richtet den Blick auf seine Liebe. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.